SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sassou. Hallo, herzlich willkommen. Seit 1947 hat das Saarland eine eigene Verfassung. Allerdings fehlten die einleitenden Worte, die Präambel. Das liegt daran, dass bei der Angliederung des Saarlands an Deutschland die damals französisch geprägte Präambel gestrichen wurde. Aber jetzt wird es wieder eine geben. Das hat der Landtag schon entschieden. Aber was genau drinsteht und was nicht, darüber wird schon Monate diskutiert. Mit oder ohne Gottesbezug, das ist die Frage. Katja Göbel ist die Leiterin des katholischen Büros im Saarland. Das bedeutet, sie vertritt die Bistümer Trier und Speyer im saarländischen Landtag. Und von ihr wollte ich wissen, wie sie für den Gottesbezug argumentiert hat. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen auf der Grundlage des religiösen und humanistischen Erbes hat sich das Saarland durch seinen frei gewählten Landtag diese Verfassung gegeben. Um diesen Passus, Frau Göbel, geht es. Warum sollte er denn aus Ihrer Sicht so lauten?
Also wir haben ganz von Anfang an für einen Gottesbezug plädiert, dies aber nicht aus religiösen Gründen oder auch nicht aus religiöser Überzeugung, obwohl es natürlich unsere Überzeugung ist, sondern wir haben demokratisch argumentiert. Und zwar geht es nicht darum, dem Staat einen theokratischen Überbau zu geben, ihn religiös zu binden, sondern darum, ihn zu begrenzen. Also der Gottesbezug erinnert daran, dass das staatliche Macht nicht absolut ist, und dass die Würde des Menschen dem Staat vorausgeht. Das ist gerade nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts aus unserer Sicht ganz wichtig und auch eine Lehre daraus. Und gleichzeitig haben wir aber auch einen Vorschlag eingebracht, dem ja der Landtag in ihrem Abänderungsantrag, also die SPD und die CDU-Landtagsfraktion, nachgegangen ist, der bewusst offen formuliert ist und auch das humanistische Erbe einbezieht.
Das humanistische Erbe einbezieht. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
Also unser Formulierungsvorschlag heißt ja im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott, den Menschen und des religiösen und humanistischen Erbes gibt sich das Volk des Saarlandes die folgende Verfassung. Das war unser Vorschlag und wir wollten es bewusst breit und offen formulieren, damit sich wirklich jeder in dieser Formulierung auch wiederfindet.
Bevor Sie sich im Landtag dazu geäußert haben, haben Sie sich ja auch mit den anderen Religionsgemeinschaften abgestimmt. Also das heißt, es gab da auch noch schon mal vorher Diskussionen, Gespräche untereinander. Wie liefen die denn ab? Was sagten denn zum Beispiel die Vertreter der jüdischen Gemeinde hier oder auch der islamischen Gemeinde?
Also das war wirklich interessant. Ich hatte alle Vertretungen im Saarland zu mir ins katholische Büro eingeladen und wir haben Stunden zusammengesessen und haben diskutiert und überlegt und eigentlich gab es von Anfang an einen großen Konsens. Und nach diesen Stunden der Diskussion sind wir auseinandergegangen mit einer gemeinsamen Erklärung, die wir dann auch im Januar gemeinsam medial veröffentlicht haben. Und die CDU hat das als historisch bezeichnet. Gerade im Moment in der aktuellen politischen Weltsituation ist es wirklich bemerkenswert, dass im kleinen Saarland ein solches Bündnis zusammenkam und wir uns hier auch wirklich im Schulterschluss auf einen Formulierungsvorschlag, ich habe ihn vorhin vorgetragen, geeinigt haben und den auch gemeinsam unterstützt haben.
Das heißt, Sie haben da schon ausschweifend drüber diskutiert?
Also diskutiert im Sinne von, warum fehlt jetzt dieser Gottesbezug? Und natürlich ist es auch so, das möchte ich auch nochmal betonen, es ist ja kein christlicher Gottesbezug, sondern Gott ist ja ein, ich sag mal, Platzhalter für viele Religionen, aber auch für, ich will es jetzt einfach mal sagen, eine transzendente Macht, deren gegenüber man sich auch verantworten muss. Das heißt, auch hier war klar für uns alle, es muss etwas sein, wo sich auch ein Staat gegenüber verantworten muss. Und wir nennen es Gott.
Jetzt gab es ja Kritik an diesem Gottesbezug dahingehend, dass sich da Menschen, die eben nicht religiös sind, nicht wiederfinden würden. Sie haben ja schon ein paar Argumente angebracht, dass es eben nicht darum geht. Aber dieser Begriff, dieses Wort Gott, das schreckt manche dann ja schon ab, ne? Oder führt manche auf eine Fährte, die sie ja gar nicht so beabsichtigt haben. Wie kommt man denn nochmal an die Menschen ran und kann ihnen das nochmal genauer erläutern, genauer erklären?
Also danke für diese Frage, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass das auch medial entsprechend auch begleitet wird. Und das habe ich so ein Stück weit auch in den ganzen Diskussionen vermisst, weil viele argumentierten halt mit einem Kirchenbezug. Und so ist es ja nicht gemeint. Also ein Gottesbezug, und ich würde sagen, auch wenn Menschen nicht einer Kirche angehören, also nicht konfessionell gebunden sind, heißt das nicht automatisch, dass sie keinen Bezug zu Gott haben, dass sie nicht glauben. Und insofern finde ich den Namen Gott als Benennung Gottes eigentlich wichtig und kann man auch so argumentieren im Sinne eines Demokratieverständnisses. Das heißt, ich habe es erklärt, es ist wichtig zu sagen, es ist hier jemand, man muss dem jemand ja einen Namen geben, wir nennen ihn halt Gott, der über allem steht. Und ich glaube, damit kann sich auch jeder identifizieren. Und wer das nicht kann, da haben wir die Tür aufgemacht. Die Grundlage des humanistischen Erbes ist also auch enthalten. Uns war einfach wichtig, deutlich zu machen, dass die staatliche Macht nicht absolut ist.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, Gott als ein Platzhalter für etwas Übergeordnetes, das über den Dingen, über den Mächten, die hier, also den weltlichen Mächten steht, hätte man nicht einen anderen Begriff wählen können oder warum nicht nur humanistisch?
Das Ganze mit humanistischem Erbe allein zu bezeichnen, glaube ich, wird der Sache nicht gerecht. Also vor einem humanistischen Erbe verantworte ich mich nicht, sondern hier verantworte ich mich vor einer transzendenten Kraft und Gott ist der richtige Name dafür.
Nächste Woche wird abgestimmt im Landtag darüber, ob die Präambel in der Verfassung niedergeschrieben wird. Es ist ja eigentlich im Prinzip dann mehr oder weniger jetzt nur noch eine Formalie, oder? Die Diskussionen sind ja jetzt abgeschlossen. Oder denken Sie, dass der Sache noch etwas im Weg stehen könnte?
Wenn sich beide große demokratischen Parteien einig sind, dass man sich auf diese Formulierung verständigt hat, dann hoffe ich sehr. Ich sage, ich bete auch dafür, dass es dann auch dazu kommt, dass Gott in der Verfassung des Saarlandes Einzug nimmt. Und ich möchte noch dazu fügen, es wird ja oft gesagt, dass die Kirchen ja so viele Mitglieder verlieren. Da bezieht man sich ja auch gerne drauf. Und ich habe ja schon ausgeführt, dass es hier nicht ein institutionalisierter Gott ist, der hier angerufen wird. Aber dennoch, wir sind im Saarland und im Saarland ist immer noch der überwiegende Teil der Bevölkerung christlich gebunden. Also wir haben über 60%, die katholisch oder evangelisch sind. Wir haben ganz viele, die der muslimischen Religionsgemeinschaften anhören. Wir haben auch die Freikirchen. Wir haben die jüdische Gemeinde und insgesamt sind das ungefähr geschätzt 3/4 der Bevölkerung des Saarlandes, die konfessionell gebunden sind. Und ich finde, das ist eine starke Mehrheit. Und ich verweise auch auf unsere historischen Wurzeln. Wo kommen wir her? Was gibt uns auch diese Legitimation? Wo stammt das alles her? Die Würde des Menschen, auf die wir uns ja auch berufen. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das auch hier in einer Verfassung mit diesem Gottesbezug auch nochmal deutlich machen. Es ist auch eine Demutsformel. Und insofern bin ich froh und dankbar, wenn es wirklich dazu käme.
Katja Göbel, die Leiterin des katholischen Büros im Saarland, sie hat gesprochen für das Saarländische Bündnis der Religionsgemeinschaften. Das wollen wir auch der Vollständigkeit halber mal aufdröseln. Dazu gehören die Synagogengemeinde, das Evangelische Büro, der Verband Islamischer Kulturzentren und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Region Südwest. 11 Tage, 4 Länder und ungewöhnlich klare Botschaften, so lässt sich die Afrika-Reise von Papst Leo XIV. Zusammenfassen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat seine Reise für scharfe Kritik an den politischen Eliten genutzt und dabei hat sich abgezeichnet, welches Papstprofil er international entwickeln will, berichtet Verena Schelter.
Bei einer Papstreise sind gewisse Abläufe oft gleich. Empfang am Flughafen, Treffen mit dem Staatschef, gute Bilder für die Gastgeber. Doch auf dieser Reise wurde es danach schnell unangenehm für die Regierenden. Papst Leo nutzte seine Auftritte für ungewöhnlich deutliche Kritik an Machtmissbrauch, sozialer Ungleichheit und Korruption. In Kamerun etwa forderte er, damit Frieden und Gerechtigkeit sich durchsetzen können, müssen nämlich die Ketten der Korruption gesprengt werden, die die Obrigkeit in Verruf bringen und ihr ihre Autorität nehmen. Das Herz muss von jenem Gewinnstreben befreit werden, das Götzendienst ist. Was alle 4 Länder verbindet, sie sind reich an Bodenschätzen, wie Öl, Gas, Diamanten und seltenen Erden. Die Profite teilen sich aber nur eine kleine Gruppe um die Staatsoberhäupter herum. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gilt als arm. Auch das kritisierte Papst Leo jeweils scharf. Und dann war da noch das eine Thema, das vor allem den Anfang seiner Reise bestimmt hat, Leos Friedensappelle und die nicht minder deutliche Kritik an US-Präsident Donald Trump. Der ließ die Kritik erwartungsgemäß nicht auf sich sitzen, was wiederum den Papst kalt ließ. Ich habe weder Angst vor der Trump-Regierung noch davor, die Botschaft des Evangeliums laut zu verkünden. Und genau dafür bin ich meiner Überzeugung nach hier. Auf dieser Reise wurde Papst Leo zu einer mächtigen Stimme gegen die wenigen Tyrannen, die die Welt zerstörten, wie er es bei seinem Besuch in Kamerun formuliert hatte. Das Thema Frieden zieht sich wie ein roter Faden durch sein gesamtes, noch eher junges Pontifikat, angefangen mit seinen allerersten Worten als neu gewählter Papst vor etwa einem Jahr.
La pace sia con tutti voi.
Friede sei mit euch allen. Was sich in den vergangenen Wochen verändert hat? Seine Aussagen wurden plötzlich international auch außerhalb kirchlicher Kreise wahrgenommen. Auch wenn er deutlich zurückhaltender auftritt, manches diplomatischer formuliert, ist er in der Sache klar. Ganz anderes Beispiel: die Haltung des Vatikans zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hatte dies kürzlich in seiner Diözese offiziell erlaubt. Auch wenn Leo und Franziskus inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, hatte Franziskus in seinen Äußerungen Spielraum für Interpretationen gelassen. Auf das Thema angesprochen, sagte Leo auf dem Rückflug von Äquatorialguinea nun aber ziemlich deutlich: Wir neigen dazu zu glauben, dass, wenn die Kirche über Moral spricht, es ausschließlich um sexuelle Fragen geht. In Wirklichkeit gibt es meiner Meinung nach jedoch weitaus größere und wichtigere Themen wie Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, die Freiheit von Männern und Frauen sowie Religionsfreiheit, die alle Vorrang vor diesem speziellen Thema haben sollten. Der Vatikan habe den deutschen Bischöfen bereits klargemacht, dass er die förmliche Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren nicht billige. Fragen zur Sexualmoral sollten auch nicht über Einheit oder Spaltung der Kirche entscheiden, so Papst Leo, im Hinblick darauf, dass die katholische Kirche in weiten Teilen Afrikas der Segnung homosexueller Paare äußerst ablehnend gegenübersteht. Auch das ist Teil von Leos Friedensmission, den inneren Frieden in der Kirche wiederherzustellen, die Balance zwischen konservativen und progressiven Kräften zu schaffen.
Seit Januar 2026 bekommen junge Erwachsene des Jahrgangs 2008 Post von der Bundeswehr. Die Männer müssen eine Entscheidung treffen: freiwilliger Wehrdienst, ja oder nein. Die Kirchen haben sich mit ihren Beratungen in dieser Frage bisher eher um Wehrdienstverweigerer gekümmert. Und jetzt haben sie eine neue Friedensethik. In der ARD-Doku Echtes Leben, Kirche, Krieg und mein Gewissen geht es unter anderem um einen christlichen Soldaten und die Kirche, die um eine Position ringt, Ulrike Bieritz mit einem akustischen Einblick in den Film.
Leo aus Koblenz ist 18 und für ihn ist die Sache klar.
Ich persönlich sehe es halt einfach nicht ein, für diese Bundesregierung in den Schützengraben zu springen. Und ich glaube, da geht es vielen in meiner Generation auch so.
Andere 18-Jährige, die jetzt Post von der Bundeswehr bekommen, suchen noch nach einem Weg für sich. Theo aus Berlin hat sich deshalb an Pfarrer Jan Kingren, den Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, gewandt. Dieser bietet Beratungen an, oft online.
Wehrdienst gerade Thema.
Ja.
Und du wolltest ganz gern, dass wir irgendwie darüber ein bisschen quatschen können.
Ich bin in der Thematik selber nicht super tief drin. Aber weil ich nicht so tief drin bin, habe ich das Gefühl, dass ich sehr unaufgeklärt bin und habe das Gefühl, dass ich nicht so viel weiß, vor allem, was man dann genau macht, wie, wo oder was meine Optionen sind.
Also du kannst in Deutschland immer, egal was passiert, auch wenn es hier irgendwie zu einem Verteidigungsfall oder sowas kommt, hast du das Recht, den Wehrdienst zu verweigern.
Ich sehe keine andere Option, als sich irgendwie in dem Militär aufzubauen. Und das ist auch ein Dilemma, was ich habe, grundsätzlich aber kein Interesse am Krieg oder im Krieg sein, ehrlich gesagt.
Kingren sagt, seit das neue Wehrdienstgesetz in Kraft ist, erlebt er einen erhöhten Beratungsbedarf, vor allem auch von Müttern. Er berät ergebnisoffen. Nach Jahren, in denen sich Jugendliche keine Gedanken über eine Wehrpflicht machen mussten, ist sie jetzt Thema. Zum Beispiel im Mainzer Domchor, dem viele 17- und 18-Jährige angehören, sowie Valentin und Frederik.
Ich kann mir ganz konkret nicht vorstellen, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Das ist auch mit meinen christlichen Werten irgendwie nicht vereinbar.
Ich hoffe natürlich nicht, dass ich jemals mich in einer Situation befinde, wo das vielleicht auch für mein Überleben notwendig ist, dass ich jemand anderes töten muss. Im Endeffekt, glaube ich, stellt sich die Frage eben dann nur in der Situation. Und ich meine, im Endeffekt müssen wir ja uns alle vor Gott verantworten und dann unsere eigene Begründung dafür finden.
Tim, 21, hat sie für sich gefunden und leistet gerade seinen freiwilligen Wehrdienst ab.
Ich finde, dass es meine christliche Pflicht ist, durch meinen Dienst als Soldat die Welt ein Stück sicherer zu machen. Ich könnte nicht Soldat sein, ohne Christ zu sein.
In den beiden großen Kirchen wird derzeit über die eigene Haltung debattiert. Bischof Peter Kohlgraf, Mainz.
Zum Wehrdienst hat sich die katholische Bischofskonferenz geäußert. Grundsätzlich ja, aber basiert auf Freiwilligkeit. Das ist ein Wort, was sehr stark gemacht wird.
Die evangelische Kirche hat sich im letzten Jahr eine neue Friedensethik gegeben, die innerkirchlich durchaus umstritten ist. Der sogenannten Friedensdenkschrift wird vorgeworfen, dass sie eine Abkehr vom Pazifismus sei. Pfarrer Kingreen erklärt,
also in dem Moment, wo jemand unter die Räuber gerät, ihm nach den Kräften, die man leisten kann, beizustehen, da ergibt sich eine gewisse Pflicht. Und das konkurriert mit dem Gewaltverzicht, diese beiden Dinge. Und da sagt die Denkschrift nun, der Schutz des Nächsten ist in einigen Situationen, und zwar dann, wenn alles andere nicht möglich ist, prioritär zu behandeln.
Dem 18-jährigen Leo reicht diese Erklärung nicht aus. Er vermisst eine klare Haltung der Kirchen gegen Krieg und Wehrpflicht.
Ich finde es extrem traurig, weil ich finde, wenn es eine Institution gibt, die sich wirklich vollkommen für Gewaltfreiheit einsetzen sollte, dann ist es die Kirche.
Die 30-minütige Doku von Elena Weidt und Silvia Wassermann aus der Reihe Echtes Leben finden Sie in der ARD-Mediathek. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung Religion und Welt für heute. Ich bin Sarah Sasso. Danke fürs Einschalten und einen schönen Samstagnachmittag.